Nadja Rossmann, hallo. Ich freue mich, mit dir wieder in Radio Wolf sprechen zu können und wieder über unsere neue Ausgabe des Wolf-Magazins.
Ja, hallo, schön hier zu sein.
Unser Magazin hat diesmal ja eine sehr für uns eigentümliche Richtung. Wir reden über künstliche Intelligenz. Einerseits macht das natürlich Sinn. Künstliche Intelligenz ist ein Riesenthema und ein Motiv, warum wir dazu auch eine Ausgabe unseres Evolve-Magazins machen wollten, ist, weil wir auch herausarbeiten wollen, wie fundamental die Herausforderung dieser neuen Technologie ist. Und andererseits auch einen eigenen Blickwinkel drauf werfen, der nur aus dem Blickwinkel von Menschen kommen kann, die an Bewusstseinskultur im Speziellen interessiert sind.
Ja, ich habe so das Gefühl, dass wirklich das Thema Bewusstsein im Umgang mit künstlicher Intelligenz auf eine gewisse Weise, und das ist wahrscheinlich das, was wir Bewusstseinskultur nennen, noch recht unterbelichtet ist in vielen Diskursen. Und wir haben ja mit dieser Ausgabe versucht, ich sag mal, ein Gegengewicht zu schaffen zu den üblichen pragmatisch sehr tech-orientierten Betrachtungsweisen künstlicher Intelligenz, weil uns es ja wesentlich erscheint, auch zu gucken, was hat das alles eigentlich mit unserem Menschsein zu tun und nicht nur mit der ganz praktisch alltäglichen oder wirtschaftlichen Art und Weise, wie heute schon alle möglichen KI-Systeme mit uns koexistieren. Also ich glaube, unser Anliegen ist es da auch schon, einen existenzielleren Diskursbeitrag zu leisten und auf andere Dinge zu schauen.
Nee, einerseits auch herauszuarbeiten, und da sind wir nicht die Einzigen, dass dies ein riesiger Kairos-Moment in der Menschheitsgeschichte ist. Und immer wieder zu betonen, weil das so nicht offensichtlich ist, dass es ein mindestens so großer Augenblick ist wie unsere Zivilisationskrise als Ganze und die Klimakrise als Ganze. Weil wir, und das ist Teil dieses Kairos-Momentes, sind in einer Situation sind, wo wir als Menschheit in unseren letzten 300.000 Jahren nie waren, nämlich, dass wir uns als weltgestaltende Spezies abschaffen. Und das klingt so, dramatisch überzogen, aber das einfach ernst zu nehmen, dass wir hier wirklich an der Stufe sind, dass hier eine Gestaltungsmacht, eine künstlich intelligente Gestaltungsmacht in der Lage ist, uns zu kontextualisieren. Das heißt, dass wir Teil dessen werden und ein zugegebenerweise plakatives Beispiel, aber es macht den Punkt, dass mir einfach ge gefällt, dass künstliche Intelligenz unter Umständen ein ähnliches Verhältnis zu uns haben wird, wie wir zu unseren Haustieren. Das heißt nicht, dass wir grausam sein müssen. Also hoffentlich haben wir auch ein humanes Verständnis und humanen Umgang mit Haustieren und wir pflegen sie. Aber die Haustiere sind völlig in unserer Hand und von uns abhängig. Und wir sind völlig diejenigen, die die Haustiere bestimmen. Sind wir, und das ist die Frage, in einer ähnlichen Situation für die Menschheit, wo eine neue Form von Intelligenz uns so dominieren wird, wie wir Haustiere dominieren.
Ja, und das hängt ja nicht nur davon ab, wie sich die künstliche Intelligenz entwickelt, sondern eben auch, wie wir uns im Umgang mit der künstlichen Intelligenz entwickeln. Das finde ich einen wesentlichen Punkt, weil ich habe gerade so in der letzten Zeit das Gefühl, es ist da ein großes Staunen, seit Tools wie ChatGPT öffentlich zugänglich sind. Es ist ein großes Staunen, dass Maschinen uns auf unsere Fragen Antworten geben, die fast nach Mensch klingen. Und da sind wir erstmal auch in Achtung davor. Aber gleichzeitig ist nicht so offensichtlich, was diese Art von Dialogen mit Maschinen, mit unserem Menschsein machen. Also was in diesem Miteinandersein aus unseren realen menschlichen Fähigkeiten, die uns von der Maschine unterscheiden wird. Und das ist das, was du auch eben mit der Haustierbeziehung angesprochen hast. Weil es wirkt erstmal so, als geht da ein unermesslicher Möglichkeitsraum auf für uns als Menschheit. Wir bekommen auf einmal Zugang zu Informationen und auch zu aufbereiteten Informationen, an die wir vor einem Jahr noch nicht so rangekommen wären, weil da kann man schon sich die Finger wund googeln, wenn man es mit ChatGPT aufnehmen will. Und gleichzeitig ist da aber auch so eine Ahnung in der Luft, dass da auch ganz eigene technologische Wirklichkeiten damit entstehen, mit denen wir schon anfangen, uns zu verbinden. Und wir haben ja in dem Heft mit vielen Menschen gesprochen, die genau an dieser Schnittstelle fragen, was ist eigentlich unser originäres Menschsein? Was ist Maschinensein? Und was passiert in dem dazwischen? Und welche Auswirkungen hat das dann auf uns?
Eines der Dinge, die ich im Verlauf der Arbeit an diesem Magazin für mich herausgefunden habe, und das ist etwas, was ich gern ansprechen möchte, dass sich mein Verständnis von künstlicher Intelligenz sehr gewandelt hat. Und vielleicht ist es auch ganz gut, einzugrenzen, wovon wir sprechen, weil es gibt verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Das eine sind diese Language Programs wie ChatGPT. Es gibt andere künstliche Intelligenzen, zum Beispiel für künstliches Fahren auf der Straße, die völlig anders funktionieren. Diese Language Models, wie sie auf gut Neudeutsch heißen, machen etwas, das eigentlich, ich sage, mehr ist als Technologie in diesem Sinn. Und das Bild, das mir hier sehr gut gefällt und das hat dieses Verständnis für mich verändert, ist, dass diese künstliche Intelligenz einfach alles abbildet und alles verarbeitet, technologisch verarbeitet, was an Menschheitswissen im Internet zugänglich ist. Also idealerweise jeder Chat, jedes Video, jedes Buch, jede Historie, alles, was wir, die News, alles, was sagen, im Internet irgendwie abgebildet wird, ist diese Technologie in der Lage, als Konvexspiegel an uns zurück zu filtern. Das heißt, hier entsteht ein Interface, wo wir, das ist das, was du, glaube ich, angedeutet hast, wir können so viel Recherche und Googlen machen, wie wir wollen. Wir hätten nie die Möglichkeit, einen solchen Kristallisationsmöglichkeit all des Wissens in einer zugänglichen Form für uns aufgearbeitet zu bekommen. Das ist das, was diese künstliche Intelligenz kann. Damit haben wir einen Riesenspiegel, aber damit ist auch, glaube ich, wichtig, den Punkt zu setzen, einen Riesenspiegel von was? Es ist nicht ein Riesenspiegel von Technologie, es ist ein Riesenspiegel von uns als Menschheit. Also wir konstruieren etwas, wo wir uns selber auf eine gewisse Art und Weise sichtbar werden, wie wir es vorher nicht konnten. Und das ermöglicht einen völligen Umgang, neuen Umgang mit Wirklichkeit und den Umgang mit uns und Technologie und allem.
Ja, und das ist auf den ersten Blick total faszinierend und spannend und auch auf eine positive Weise überwältigend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich für irgendwelche Recherchefragen mit ChatGPT ins Gespräch gehe, dann bin ich jedes Mal baff, weil man wirklich spürt, einem kommt da, zumindest was diese Welt der Daten und Fakten angeht. Also all das, was wir als Menschen in die Welt gebracht haben, was sich in Daten verwandelt, prozessieren lässt. Da ist ChatGPT wirkt allwissend erstmal auf eine gewisse Art und Weise. Und gleichzeitig merke ich, also gerade auch bei Recherchen, dass ich da immer wieder auch auf Bruchlinien stoße zu, wie soll ich sagen, dem, was die Maschine mir zeigt und dem, wonach mein Alltagsverstand unterschwellig vielleicht auch sucht, weil ich etwas ganz Bestimmtes im Sinn habe, was vielleicht nicht unbedingt in den ganzen Daten schon so abgebildet ist. Also ein ganz simples Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen eine Recherche gemacht, weil es mich interessiert hat, was sind die neuesten Trends in der Meditationsforschung. Und da bekomme ich von ChatGPT sofort eine sehr überzeugende Liste neuer Forschungsarbeiten. Aber das waren alles diese typisch medizinisch-materialistischen Forschungen, die gucken, wo verschafft Meditation Optimierung. Und das macht auch erstmal Sinn. Das sagt nicht, dass ChatGPT da schlecht war, sondern das ist einfach der größte Teil der Daten, die es zu Meditationsforschung gibt. Und danach hat sich dann zwischen mir und der Maschine ein wirklich intensiver Detaildialog entfaltet, weil ich nach den Krümelchen, die sie mir noch nicht gegeben hat, gesucht habe. Und da ist mir so bewusst geworden, dass häufig uns bei solchen Interaktionen erstmal ja so eine Oberfläche entgegenkommt. Und etwas, was mit Mehrheitsdaten gesättigt ist. Aber so das Spezifische, das ist dann etwas, was die Maschine erst prozessiert, wenn man sie gezielt danach fragt. Also ich weiß ja nicht, wie diese Algorithmen funktionieren, aber da ist mir so bewusst geworden, dass ich mit einem bestimmten Bild von Welt und von der Ganzheit von Daten beschickt werde. Und dass es auch Urteilsfähigkeit braucht, dann zu gucken, was bedeutet das jetzt überhaupt?
Interessant, weil das erlebe ich eigentlich höchstens als Anfangsschwierigkeiten von künstlicher Intelligenz. Und das eigentliche Problem sehe ich völlig auf der anderen Seite, weil, so meine Vermutung, künstliche Intelligenz immer mehr in der Lage sein wird, sich völlig auf dich einzulassen. Das heißt, idealerweise wird dich die künstliche Intelligenz in Zukunft, wenn du möchtest, oder vielleicht auch wenn du nicht möchtest, kennen. Und weiß, aha, Nadia fragt nach Meditationsforschung, Nadia ist daran nicht interessiert, Nadia ist daran interessiert und wird dir das Spiegelbild dessen zurückwerfen, was dich interessiert. All die Dinge, die dich nicht interessieren, wird es unter Umständen auslassen. Das heißt, die Schwierigkeit, aus dem eigenen Bubble herauszukommen, wird sich noch mal verstärken. Und die Frage ist, wie gestalten wir das Verhältnis von künstlicher Intelligenz und uns? Weil eine der großen Voraussagen, was künstliche Intelligenz leisten wird, und das ist erstaunlich, weil man nicht dran denkt, ist Intimität. Es gibt ja bereits diese Avatar-Freundschaftsphänomen in Ich glaube, dass es wie so oft solche Dinge in Japan vor allem begonnen hat, aber ich kenne es auch in den USA und in Deutschland, wo du einen Avatar, eine künstliche Intelligenz sozusagen als Freund, als Freundin dir anlegen kannst. Und die lernt und lernt und lernt und lernt. Und es gibt genügend Daten, wo gerade junge Menschen, beziehungsarme Menschen, völlig mit diesem neuen Freund, mit dieser neuen Freundin symbiotisch sich verbinden, weil es einfach niemanden gibt, der sie so versteht wie dieses. Das heißt aber, dass wir auch in eine psychische Abhängigkeit von dieser künstlichen Intelligenz gehen, die ja auf die oder jene Weise programmiert ist, um für mich verständnisvoll zu sein. Und die Frage ist sozusagen auch, mit welchem Motiv sie für mich verständnisvoll ist. Und das hat dann mit denjenigen zu tun, sowohl denjenigen Menschen als auch denjenigen Programmen, die diese künstliche Intelligenz programmieren, wo eine Möglichkeit besteht, dass künstliche Intelligenz uns individuell als auch uns kulturell als Gesellschaft völlig etwas vorgaukelt, weil sie uns immer zwei, drei Schritte voraus ist und vielleicht so darauf ausgerichtet ist, die Welt uns so genau zurückzuspiegeln, dass wir möglichst friedlich eingeschläfert da sind und wir ja so wie im Film Matrix solche Fantasien kommen da ja hoch und das ist eine reale Möglichkeit.
Ich finde, in dem, was du sagst, erklärt sich auch der Kairos-Moment nochmal in all seiner Deutlichkeit, den du eingangs angesprochen hast. Weil ich erlebe es im Moment so, dass wir gerade so wirklich an dieser Schwelle stehen, dass das, was du gerade beschrieben hast, geschehen kann. Also, dass künstliche Intelligenz uns so nahe kommt, dass es uns immer schwerer fällt, sie als solche überhaupt zu identifizieren. Auch wenn wir wissen, dass wir gerade nicht mit einem Menschen kommunizieren. Weil ja wirklich das, was uns entgegenkommt, etwas in uns trifft und aktiviert. Und ich habe das Gefühl, für den jetzigen historischen Moment sind wir an dieser Kippe, wo diese Brüche, die ich angesprochen hatte, gerade noch erkennbar sind. Also für manche vielleicht auch schon weniger. Aber ich habe auch mit einem dieser Chatbots von Replika ein bisschen rumgespielt und da habe ich auch noch gemerkt, diese Holprigkeiten und auch die Versuche in der Bezugnahme auf mich, mich zu vereinnahmen, ist mir noch aufgefallen und hat mir auch nicht gefallen. Aber ich sehe das ähnlich wie du, weil diese Technologien lernen ja dadurch, dass es Millionen von Nutzern gibt, die sie als Menschen benutzen und sich damit als Menschen dieser künstlichen Wirklichkeit öffnen. Und dadurch wird, wie soll ich sagen, dieser Unterscheidungsraum immer kleiner. Und gleichzeitig stimmen wir uns ja auch in unserer Wahrnehmungsfähigkeit auf das ein, was uns als künstliche Intelligenz entgegenkommt. Also es ist so eine wechselseitige Annäherung, wo es absehbar immer schwerer fallen wird, den Unterschied überhaupt erkennen zu können.
Und daraus ergibt sich die Frage, diese Technologie, die das Potenzial hat, unser Bewusstsein völlig zu vereinnahmen. Punkt. Bis zu dem Punkt, und das ist einfach jetzt dann nicht mehr einfach eine Dystopie, die weit weg ist, sondern die sehr real möglich ist, dass sie, wie du sagst, es uns nicht mehr, immer weniger, und weil das Ganze hat ja schon lange angefangen, möglich macht, Wirklichkeit mit Scheinwirklichkeit auseinanderzuhalten. Und die entscheidende Frage und Menschen, die wir hier interviewt haben im Magazin, sei es John le Verrecke, der als Kognitionswissenschaftler schon lange an den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz forscht und arbeitet und der diesen Augenblick, in dem das sozusagen frei auf den Markt der Marktkräfte gelegt wird, in dem OpenAI immer schon befürchtet hat, dass das auf diese Art und Weise kommt. Und andere, Sergio Foral, über den wir auch noch sprechen werden, den wir hier interviewt haben, machen ja den Punkt, dass die entscheidende Frage ist, wie wir die künstliche Intelligenz ausrichten. Das englische Wort heißt the alignment problem. Und die Frage ist, wenn wir einen so übermächtigen Spiegel haben, der uns alles vorgaukeln kann, worauf fokussiert sich dieser Spiegel? Und vereinfacht gesagt, der kann sich darauf so fokussieren, dass wir möglichst passive oder wie auch immer gewollte Konsumenten sind, die hier als Konsumenten und Produzenten hier im großen Spiel der Produktivkräfte teilnehmen. Er könnte ja was, dieser Algorithmus könnte auch was anderes. Er könnte auch darauf fokussiert sein, all das zu verhindern und ein Weltverhältnis in dieser Spiegelung so zu unterstützen, dass es uns erlaubt, mehr von Wirklichkeit wahrzunehmen, tiefere Dimensionen von Wirklichkeit wahrzunehmen, Formen, Artenweisen von Wirklichkeiten so miteinander wahrzunehmen, dass wir auch hier dialogfähig werden. In einem Punkt zusammengefasst, es könnte uns dabei helfen, ein weises Verhältnis zur Welt zu entwickeln. Und das hat damit zu tun, wie wir diese Spiegel einstellen, ob sie sozusagen all diese Vorgaukelungen in den Vordergrund stellen oder einfach um diesem radikal vereinfachten Bild zu bleiben, dass sie uns hilft, was immer das sein mag, Weisheit zu kultivieren, individuell, kollektiv und kulturell.
Und als eine Bedingung, dass wir diesen Weg einschlagen, ist natürlich, dass wir uns entsprechend aus einer Bewusstseinsbewusstheit heraus mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Und da finde ich, du hast Sergio Foral eben schon angesprochen, finde ich das, was er in seiner Klostergemeinschaft macht, wirklich bahnbrechend, weil es ist eine buddhistische Gemeinschaft, die sehr orientiert ist an einer Mitgefühlspraxis. Und Sergio Foral hat wirklich diese große Vision, dass künstliche Intelligenz Menschen bei ihrer spirituellen Entwicklung behilflich sein kann, wenn Menschen aus einer entsprechenden Haltung heraus sich mit diesen technologischen Möglichkeiten verbinden. Und du hast ja mit ihm ein langes Gespräch darüber gehabt. Was sind da für dich so die zentralen Einblicke? Was ist da anders im Vergleich zu Maschinen, synthetisieren alles, was nur geht, aus irgendwelchen Daten?
Ich würde gern einen Schritt zurückgehen, weil es aus meiner Sicht sich das auf diese Art und Weise einfacher denken lässt. Und nämlich das Verhältnis von Technologie, Bewusstsein und den Dimensionen des Heiligen, um es einmal so zu formulieren. Und in meinem Artikel habe ich versucht, das herauszuarbeiten, dass wir ja nicht zum ersten Mal mit einer bewusstseinsverändernden Technologie konfrontiert sind. Und da kann man jetzt an die verschiedenste Dimensionen denken, angefangen, dass wir sprachliche Wesen sind und Sprache auch eine Form als Technologie empfunden werden kann. Aber Das, was ich in meinem Artikel hier besonders versucht habe herauszuarbeiten, weil es irgendwie den Vergleich so deutlich macht, ist die Schriftkultur. Und zu sehen, wie die Schriftkultur auch damals, vor, ich weiß jetzt nicht, 5000 Jahren, völlig sozusagen pragmatisch angefangen hat. Die hat mit Buchhaltung und mit Handelsverträgen angefangen, also die ersten Dinge, über die man irgendwie festhält, um pragmatisch miteinander umgehen zu können und wirtschaftlich nicht nur mit dem eigenen Clan, sondern auch mit dem entfernten Clan und vielleicht mit entfernteren Seiten handeln zu können. Durch entstand sowohl die Zahl als auch die Schrift, um Dinge festhalten zu können. Wie aber diese Technologie des Schreibens in ziemlich kurzer Zeit auf einmal auch dazu benutzt worden ist, unser Verhältnis zu den wesentlichsten Dingen der Wirklichkeit, also das, was wir unseren Bezug zum Heiligen definiert haben, wie immer der aussehen mag, in Tempel, Hymnen, Gedichten in Form von Traktaten, in Lehrgesprächen, was sich dargestellt hat und daraus eine völlig andere Beziehung zu Spiritualität und Religiosität entstanden ist, um es kurz darzustellen, das, was wir die Geburt der zum Beispiel Buchreligionen nennen, die zum Guten und zum Schlechten, das hat Dinge, die wirklich sehr, sehr zu unserem Wohle entstanden sind, dass wir einfach größere Gemeinschaften bilden. Aber es hat auch unsere Entfremdung zur Natur und zur Gegenwärtigkeit gefördert. Aber das mal beiseite gelassen, zu sehen, wie solch eine Technologie erstens uns verändert und zweitens von weisen Menschen dazu eingesetzt wurde, um ein weises Verhältnis zur Wirklichkeit zu entwickeln. Ich lese gerade mal wieder die Bhagavad Gita. Und es keine möglich, es gibt keine Möglichkeit, außer telepathisch, wer immer diese Schrift verfasst hat, ja, und dieses Verhältnis zum Absoluten, das ich unheimlich beeindruckend und tief berührend empfinde, ich hätte keine Chance, einen Zugang dazu zu finden, gäbe es nicht die Schriftkultur. Und ich erlebe es für mich als sehr nährend, sozusagen mit dieser Technologie, diese Bewusstseinsstrukturen kultivieren zu können. Langer Rede, kurzer Sinn, was wäre, wenn wir, und das ist das, was Soriel Vorhall meint, ein ähnliches Verhältnis, das wir sozusagen zur Technologie des Schreibens entwickelt haben, auch zur Technologie der künstlichen Intelligenz entwickeln, wo sie ein Spiegel sein kann, der uns erlaubt, kollektiv zu lernen, in dieser neuen technologischen Welt ein weises Verhältnis zur Wirklichkeit zu gestalten.
Ich höre da irgendwie auch so einen Moment des wirklichen Interagierens heraus. Bei mir ist gerade so bewusst geworden, als du über die Bhagavad Gita gesprochen hast, dass das ja nicht nur hier das historische Erbe und dort du bist, sondern es ist wirklich diese dialogische Beziehung, die entsteht, wenn du liest, das Eigentliche ausmacht, nicht das Buch, das auf dem Tisch liegt. Ich merke so, dass diese Art von Umsetzung, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen können, dass die etwas anderes ist, als instrumentell eine Maschine zu bedienen. Sondern dass es da wirklich auch um unsere tiefere menschlichen Fähigkeiten und unsere tiefere Ansprechbarkeit geht. Und auch die Frage, was spiegeln wir der künstlichen Intelligenz? Also ich hatte gerade, als du gesprochen hast, so von meinem geistigen Auge, weil ja wirklich die spirituelle Weltliteratur. Was wäre, wenn ChatGPT wirklich sich da hineinarbeitet und vielleicht so wie zu so etwas wie einem Lehrer auch für uns wird.
Okay. Das Ganze kann natürlich alles ein bisschen abwegig klingen. Aber meines Erachtens ist es auch eine Aufgabe dieser Zeit und auch gerade eine Aufgabe von Zeitschriften wie unserer, hier in diesem ganzen dystopischen auch durchaus utopische Visionen zu entwickeln, wie sich das Verhältnis zu dieser Technologie so entwickeln kann, dass es uns in unserer Menschlichkeit, in unserer Weisheit als Menschheit unterstützen kann. Und spannend, dass du das jetzt auch nochmal angebracht hast, dass es hier auch darum geht, zum Beispiel bei der Frage, gibt es, dass die auch jemand liest. Es ist ja auch interessant, niemand kommt auf die Idee zu sagen, oder nicht viele zumindest, dass ein Buch bewusst ist, ein Bewusstseinsträger, aber bewusst ist, aber es ist ein Bewusstseinsträger. Also wenn ich lese, habe ich eine Bewusstseinsübertragung von jemandem, der vorher geschrieben hat. Das heißt, da ist eine Bewusstseinsübertragung da. Und das Sorry-Fall macht auch den Punkt, dass wir uns künstliche Intelligenz eigentlich falsch vorstellen, wenn wir nur über die Technologie nachdenken. Er sagt, künstliche Intelligenz hat zumindest zwei Schnittstellen mit uns. Das eine ist sozusagen die menschliche Schnittstelle mit all denen, die künstliche Intelligenz hervorbringen, gestalten, modifizieren, ausrichten, also die hier sozusagen werkend und gestaltend am Werk sind. Und die andere Seite des Interfaces sind wir. Also die künstliche Intelligenz lebt davon, die kann gar nicht anders leben. Also diese künstliche Intelligenz des ChatGPT, der Large Language Programs, Models, die lebt davon, dass wir ihr unsere Aufmerksamkeit geben. Und er bringt das interessanterweise auf einen guten Begriff und sagt, eigentlich ist künstliche Intelligenz ein kollektiver Cyborg. Und das finde ich ein wunderbares, natürlich halb mythisches Verständnis dessen, aber es macht einfach das Ding so klar, dass es hier im Wechselspiel zwischen Technologie und menschlichem Bewusstsein diese kollektive Cyborg-Wirklichkeit gibt, die einfach eine Einheit bildet im Kollektiven. Und die Frage ist, welche Form von Einheit bilden wir? Und diese Utopie, die er da reinbringt und der John Verweke auf seine ähnliche Art, ist, dass wir künstliche Intelligenz schaffen können, die, ich sage mal, weisheitsinformiert ist. Und dann geht die Utopie so weit, ich gestehe, das ist dann schon sehr utopisch, aber hoffen darf man es zumindest als Möglichkeit, als Denkmöglichkeit ist für mich etwas, wo ich eine Erleichterung empfinde als Möglichkeit, dass es uns gelänge, in diesem ganzen Gestell von künstliche Intelligenz, die jetzt mehr und mehr unsere Welt dominieren wird, dass wir hier eine Hierarchie entwickeln, wo es künstliche Intelligenzen gibt, die im Zwiespiel mit Weisheitspraktiken, sorry, Vorwahl sagt monastischen Praktiken, ja, aber ich würde es erweitern auf Weisheitspraktiken, weisheitsinformiert sind. Und sozusagen den Spiegel so entwickeln, dass er weisheitsfördernd und nicht verdummungsfördernd ist, was immer das auch heißen mag. Das ist einerseits in diesem Zwiespiel zwischen Praxisformen, die auch monastische Formen sein kann, und dieser Technologieform der künstlichen Intelligenz, es diese Kultivierung von Weisheitsfeldern gibt, KI-informierten Weisheitsfeldern, die, und das ist natürlich dann, man kann es sagen, problematisch oder auch spannend, die in einer Hierarchie stehen zu allen anderen künstlichen Intelligenzen. Das heißt, es gibt sozusagen Wächter, die aufpassen, dass die Weisheit in der künstlichen Intelligenz hochgehalten wird. Das ist unheimlich gefährlich, weil das Big Brother und alles, ist alles zugestanden. Aber ich finde es spannend, zumindest darüber nachzudenken, dass wir sagen, diese technische Sphäre so auch konstruieren können, dass sie weisheitsgewogen wird. Und dann überlegen, wie wir als Menschheitskultur das vielleicht bewerkstelligen können.
Ich finde das gar nicht mal so weit draußen, was du da gerade so durchdacht hast, weil mir ist gerade so bewusst geworden, dass es in einigen Nischen und in wesentlich überschaubareren Kontext und Maßstab schon erste Versuche gibt. Ich habe ja für meinen Artikel so ein bisschen recherchiert, wie in unterschiedlichen politischen Systemen künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Und China ist da ja wirklich das simple, dystopische Beispiel, möglichst viele Daten von Bürgern zu sammeln, um dann durch eine datengesteuerte Politik die Bürger dazu zu bewegen, das zu tun, was die Politik möchte. Das funktioniert schon. Und Taiwan als Gegenbeispiel baut im Prinzip Wissenssysteme auf, die weisheitsinformiert sind, auch wenn Weisheit da eher sich auf praktische politische Fragen fokussiert. Weil die taiwanesische Regierung hat vor ein paar Jahren ein wirkliches Computersystem zur Bürgerbeteiligung aufgebaut, das nicht, wie soll ich sagen, schon bestehende Daten einfach verwertet, sondern in den Interaktionsprozessen zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz sind die Bürgerinnen aufgerufen, ihre Ideen in das System einzuspeisen. Das heißt, die Algorithmen des Systems arbeiten dann quasi mit dem kreativen Output von Menschen und schaffen es, diesen Output so zu verdichten, dass aus einer Vielzahl von Stimmen auf einmal Stimmungen erkennbar werden und Bilder entstehen, was möchten die Menschen? Und das ist für mich genauso ein erster Schritt in die Richtung, die du gerade skizziert hast. Zu sehen, wie wir auch, ich würde es mal nennen, das Beste unseres Menschseins in diese künstliche Intelligenzwelt so hineintragen können, dass die künstliche Intelligenz auch das als Lernmaterial bewegt und uns dann wieder zurückspiegelt. Weil letztlich für eine Maschine sind alles Daten, aber es gibt eben Unterschiede in der Datenqualität. Und das, was du zuvor gesagt hast, das ist ja in meiner Wahrnehmung zumindest auch ein Plädoyer dafür, uns zu fragen, welche Ausdrucksformen lassen wir denn nach draußen im Umgang mit künstlicher Intelligenz? Also sind wir die, die einfach nur konsumistisch das, was uns Algorithmen vorgeben, haben wollen? Oder gehen wir in Zwiesprache und bemühen wir uns auch, wie soll ich sagen, die beste Seite unseres Menschseins in einem solchen Dialog nach vorne zu bringen?
Wenn das, was du ansprichst, ist im tieferen Sinne auch das, was, glaube ich, mit diesem Kairos-Moment angesprochen werden muss. Und wo auch eine Chance besteht, weil eine Gefahr besteht. Also mag abgedroschen klingen, aber mir kommen trotzdem dieses Hölderlin-Zitat, wo die Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und es scheint mir so ein Moment zu sein, wo die Technologie gerade daran ist, uns davonzulaufen. In einem besonderen Maße, in einem gewissen Maße kann man ja auch den Punkt machen, dass sie schon längst davongelaufen ist. Aber auf eine ganz neue Dimension uns wirklich völlig davonläuft. Wo aber, weil es unser letzter Augenblick ist, welthistorisch, unser letzter Augenblick, wir die Chance haben, das, was wir als menschlich weise empfinden, in einer dialogischen Form in diese Technologie einbauen können. Und daraus, und die Hoffnung kann man zumindest haben, ein Impuls entsteht, aus der Notlage heraus diesen Wildwuchs, der sagen, rein auf normalen profitmaximierenden Marktdynamiken diese Technologien aufbaut, hier überlegt, kann man diese Technologie anders kultivieren. Und der John Wege bringt es ja auch nochmal auf den Punkt, wirklich ernst zu nehmen, dass wir hier keine neuen Werkzeuge bauen. Den Punkt, den er setzt, ist, weil wir sagen, das englische Wort heißt Agents, kann man auf Deutsch schlecht übersetzen, Akteure, eigenständige Akteure kreieren, die in einer gewissen Weise mehr und mehr Autonomie in ihren Aktivitäten haben werden. Und dass das viel mehr eine Ähnlichkeit hat mit anderen autonomen Akteuren, die wir in die Welt setzen, nämlich unsere Kinder. Und dass wir die Situation viel besser verstehen können, wenn wir etwas hier versuchen, was wir zumindest mit Kindern im guten Sinne sollten, nämlich zu erziehen. Im besten Sinne, was immer man sich im besten Sinne an einer Erziehung vorstellt, damit die zu eigenständigen, ethischen, weisen Akteuren in der Welt werden können. Und wenn wir uns darauf besinnen, dass wir, wenn wir sie jetzt nicht erziehen, sie die Welt sein werden, zu einem bestimmten Maße, wir vielleicht jetzt auch den kollektiven Schock haben, zu sehen, dass wir das angehen können und müssen. Das ist zumindest für mich auch einer der Motive, dieses Heft zu gestalten, weil ich Teil dieses Schockmoments gern sein möchte. In unserer winzig kleinen Art und Weise, wie wir es sein können.
Ja, und es bringt uns ja auch wirklich, wie soll ich sagen, in eine handlungsstiftende Position als Menschen. Und was ich eigentlich jetzt auch so als Schlussfolgerung interessant finde, ist, diese Erziehung, die du angesprochen hast, die fragt ja uns erstmal im Hier und Jetzt danach, was ist uns wieder darüber zu verständigen, was ist dann wirklich wesentlich für unsere Menschlichkeit und dafür, wie wir auf diesem Planeten leben wollen. Da kann die künstliche Intelligenz uns heute schon viele Antworten geben. Aber wenn wir weiter Gestaltende sein wollen, dann müssen wir als Menschen uns das fragen und dann mit dem, was unsere Erkundungen ergeben, in Beziehung zur künstlichen Intelligenz treten. Und da wird mir so bewusst, wie leicht man im Alltäglichen doch eher auch wieder in dieser Konsumentenhaltung ist. Und in dem Sinne wäre für mich das Kairos-Moment auch wirklich so diese Achtsamkeitsglocke, die erklingt und sagt, Menschen, es liegt in eurer Hand, was daraus wird. Und das finde ich sehr wesentlich, weil bei all den dystopischen möglichen Ausmaßen von Technologie, die wir angesprochen haben, wir sind noch an diesem Kipppunkt. Und ich denke, wenn man das ernst nimmt, dann können wir unsere Zukunft noch gestalten. Die Frage ist, wollen wir das?
Ja. Und eben auch den Artikel, den du geschrieben hast, der interessanterweise sozusagen die beiden Chinas hier herausarbeitet, was ja auch eine interessante Situation ist.
Ja.
Dass die sozusagen im Gegeneinander zwei ganze unterschiedliche Modelle mit dieser neuen Technologie entwickeln, zu sehen, dass es hier in aller Fehlerhaftigkeit praktische Modelle gibt, anders damit umzugehen, um handlungsanleitende Visionen zu bekommen. Weil darum geht es, also das sehe ich unser Stadium, das sehe ich auch unsere Aufgabe und auch die Aufgabe unserer Leser, hier Visionen zu entwickeln, was man hier anders machen kann, damit es nicht einfach so ein blindläufiger Gang ins Schicksal wird, sondern Schicksal gestaltend. Und zu sehen, Kairos heißt auch schicksalhaft gestalten in dem Augenblick und zu sehen, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Visionäre wie den Sorge Vorall, die sagen, die spirituelle Kulturen verbinden möchte mit dieser Technologie, so dass sie sich gegenseitig unterstützen kann. Der fängt praktisch an, hier Modelle zu entwickeln, wie man das machen könnte. Es gibt Modelle wie Taiwan, wo demokratische Staaten versuchen, hier nicht einfach den Bürger autoritär zu diktieren, sondern hier ein kollektives Findungsprozesse herauszubringen, die jetzt auf eine Weise möglich sind, wie sie noch nie waren. Und hier einfach die Spreu vom Weizen unterscheiden zu lernen, um dann in unseren jeweiligen Handlungsbereichen etwas anders zu machen.
Ja, ich hätte gerade so das Bild, dass wir unsere Avatare zu unseren spirituellen Freunden werden lassen können.
Ja, oder das ist hier ähnlich wie wir heilige Texte lesen, es sozusagen auch sehr weise Avatare gibt, die eben auch gelernt von wirklichen Weisen, ja, sowohl individuell als kollektiven Weisen, hier die Möglichkeit haben, etwas zurückzuspiegeln von dieser Weisheit, dass vielleicht ganze Weisheitskulturen oder große Weisheitslebende der Menschheitsgeschichte sich erarbeitet haben, aber im Spiegel der künstlichen Intelligenz mit uns in Verbindung gehen kann.
Und wir haben ja auch neben all den, wie soll ich sagen, sehr großen Dimensionen, die wir jetzt in diesem Gespräch angesprochen haben, um den Leserinnen und Lesern auch so ein bisschen Mut zu machen. Im Magazin gibt es auch mehrere sehr anschaulich praktische Beiträge, die das ansprechen, was wir jetzt in der Zusammenschau angesprochen haben. Also zum Beispiel die Künstlerin Sung Wen Chung, mit der wir die Ausgabe auch illustriert haben. Die zeigt auf wirklich spannende Weise, wie sie Kunst in Interaktion mit künstlicher Intelligenz entfaltet. Oder wir haben auch ein Gespräch mit einem spirituellen Aktivisten, dem Nippon Meta, der auch so ein bisschen ganz praktisch erklärt, wie er an der Schnittstelle zu künstlicher Intelligenz mit seiner spirituellen Arbeit Neues in die Welt bringt. Weil ich denke, es ist schon wichtig, dass wir uns vor Augen halten, das sind alles große, abstrakte, undurchschaubare Systeme und gleichzeitig ist aber überall eine Eingangstür für unsere menschliche Gestaltungskraft und wir müssen halt aber hindurchgehen.
Wir haben eine Vielzahl von Beiträgen in diesem Magazin, die wir überhaupt nicht erwähnt haben. Eine Vielzahl, auf die wir sehr stolz sind. Aber wir haben auch ganz bewusst jetzt in dieser Sendung vorab gemeint, dass wir uns also auf den großen Bogen hier reduzieren wollen, weil wir auch mit der Fülle der Thematik die Leute jetzt sozusagen nicht in die Verwirrung treiben wollen, sondern aus unserer Sicht ein paar dieser Leitlinien heraus schälen wollen, die zumindest aus meiner Sicht das Territorium zugänglicher machen, dem Verständnis zugänglicher machen. Und dann haben wir all diese Leute, die das schon tun. Dazu ist es dann sehr hilfreich, eine alte Technologie, nämlich Papier in die Hand zu nehmen in Form eines Magazins und diese Artikel auch zu lesen. Ich hoffe, dass das wirklich auch befruchtend ist. Ich bin eigentlich überzeugt davon. Und wir würden uns sehr über Rückmeldungen freuen, sowohl von Lesern, die es individuell lesen, als auch den vielen Lesern, die dann vielleicht auch bei den Evolve-Salons hier das gemeinsam ins Gespräch bringen.
Genau, also wir freuen uns auch für all die, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben auch einen übergreifenden Evolve Online Salon, der wirklich für Menschen an allen Orten zugänglich sind. Und wir laden sehr herzlich ein, dann auch wirklich diese Möglichkeit zu nutzen, nach dem Lesen in einen Austausch zu kommen.
Nadja, danke dir.
Vielen Dank.